SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Bis 13 Uhr schauen wir noch mal an die Ostseeküste. Dort ist eine Umweltkatastrophe gerade noch mal so verhindert worden. Der Bundestagswahlkampf wirft seine Schatten voraus. Die CSU setzt heute in Augsburg ihren Parteitag fort. Das SPD-Präsidium geht morgen in Klausur. Und im ARD-Interview der Woche einer, der das schon alles mit Höhen und vor allem Tiefen miterlebt hat, CDU-Politiker Armin Laschet.
SR Info.
Ein Tanker mit Öl und Chemikalien gerät auf hoher See in Brand. Nicht schon wieder eine Umweltkatastrophe, haben wahrscheinlich viele gedacht. Doch diesmal ging die Geschichte vom brennenden Tankschiff Annika vor der deutschen Ostsee gut aus. Vom Tanker geht jetzt erstmal keine Gefahr mehr aus, berichtet Bernd Karlauch.
Der liegt jetzt sicher verteut am Liegeplatz 31 im Überseehafen Rostock, vorsichtshalber umgeben von einer Ölsperre, muss jetzt quasi auslüften. Aber das Wichtigste sei, das Feuer ist aus, so ein erstes Fazit des Sprechers des Havariekommandos Benedikt Spangard. Die Sache ist in dem Sinne gut ausgegangen, sagte er, dass keine Person schwer verletzt wurde, dass die Besatzung in Ordnung ist und dass wir keinen Ölschaden in der Ostsee haben. An Bord sind jetzt nur noch eine Brand- und eine Leinenwache. Niemand anderes darf laut Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau bis Montag das Schiff betreten. Von außen sollen aber zumindest Taucher den Zustand des Schiffsrumpfes noch heute untersuchen. Die Reederei der Annika wurde vom Hafen beauftragt, alle weiteren Schritte einzuleiten. Und dann werden Anfang der Woche auch Brandermittler der Polizei und die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchungen aktiv die Ermittlungen vor Ort führen.
Entwarnung also aus Rostock und nun geht also die Suche nach der Ursache für das Feuer auf dem Tankschiff los. Und in diesem Zusammenhang geht es natürlich auch darum, war denn der Vorfall eine Ausnahme oder war es einfach nur Glück, dass schon so lange nichts mehr auf der Ostsee passiert ist? Dazu nochmal SR-Info-Reporter Bernd Karlauch.
Sicher atmen jetzt alle zwischen Heiligendamm und Hiddensee auf, dass der Brand so glimpflich ausgegangen und vor allem bis jetzt kein Öl in die Ostsee geflossen ist. Fakt bleibt aber, dass unser kleines Binnenmeer zu den dicht befahrensten Wasserstraßen der Welt gehört und schon seit längerem vor Havarien wie dieser gewarnt wird, wenn sie nicht so gut bewältigt werden können. Für den Chef des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde, Oliver Zielinski, sind wir zwar mit einem blauen Auge davongekommen, müssen aber trotzdem umdenken.
Feuer an Bord ist das Schlimmste, eigentlich eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann und auch schwer zu löschen, wie man jetzt auch sieht. Und insofern müssen wir uns Gedanken machen, wie viel Schiffsverkehr wir auf der Ostsee haben wollen. Und insofern teile ich auch die Argumentation. In gewisser Weise ist das auch ein Schuss vor dem Bug.
Was solche Havarien anrichten können, das haben wir vor 26 Jahren gesehen. Damals war das Frachtschiff Pallas in der Nordsee in Brand geraten. Und die Folge der Ölpest waren damals rund 16.000 tote Seevögel. So etwas hatte es an einer deutschen Küste noch nie gegeben. Von Norddeutschland kommen wir nach Bayern. Dort hat die CSU am Vormittag ihren Parteitag fortgesetzt und drei zentrale Themen für den Bundestagswahlkampf formuliert. SR-Inforeporterin Regina Kirschner aus Augsburg.
Es wird ein anstrengender Weg. Wir versprechen nichts Einfaches und Leichtes. Aber das, was wir machen, das muss wohl vorbereitet, gut überlegt und dann so beschlossen sein, dass es hält und dass sich die Menschen, dass sich die Familien, dass sich die Unternehmen in Deutschland auf das verlassen können, was die Regierung beschlossen hat und nicht heute rein, morgen raus, heute hü, morgen hot, sondern einmal etwas beschließen, was eine gewisse Beständigkeit und Verlässlichkeit hat, so dass die Menschen auch wieder Vertrauen zurückgewinnen in die Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen unseres Rechtsstaates. Das ist eine Grundvoraussetzung. Voraussetzung dafür, dass Regierungsarbeit in den nächsten Jahren wieder gelingt.
Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz, der hat auf dem Parteitag auch gesprochen. Und was die zentralen Themen für den Bundestagswahlkampf sein sollen, das formuliert jetzt Regina Kirschner.
Das sind Themen, die die Menschen wirklich bewegen, sagt CSU-Generalsekretär Martin Huber beim Parteitag über die drei Leitanträge zur Migrations-, Wirtschafts- und Verteidigungspolitik. Deutschland sei mit der Migration überfordert. Es brauche eine echte Wende in der Migrationspolitik, so Huber. Weniger als 100.000 Asylanträge pro Jahr, konsequente Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan, Zurückweisung an den Grenzen von Asylbewerbern, die aus sicheren Drittstaaten einreisen. Das fordert die CSU bei der Migration. Die deutsche Wirtschaft will die CSU unter anderem durch weniger Bürokratie und günstigere Strompreise in Schwung bringen. Um die Bundeswehr zu stärken, plant die CSU die Wiedereinführung der Wehrpflicht, die perspektivisch zu einer Dienstpflicht für Frauen und Männer werden soll. Außerdem möchte die CSU mehr Geld für Verteidigung ausgeben und die Rüstungsindustrie in Deutschland stärken. Alle drei Leitanträge sind am Parteitag beschlossen worden. Nachdem gestern CSU-Chef Markus Söder seine Grundsatzrede gehalten hat, steht heute die Rede von CDU-Parteichef Friedrich Merz im Mittelpunkt. Es ist sein erster Auftritt bei der CSU nach seiner Wahl zum gemeinsamen Unionskanzlerkandidaten. Vom Parteitag in Augsburg will die CSU ein Signal der Geschlossenheit senden.
Regina Kirschner aus Augsburg. In Deutschland gibt es eine neue Redewendung, die einen Punkt in der Debatte um innere Sicherheit markiert. Nach Solingen. Fast 2 Monate liegt die Messerattacke nun zurück. Und jetzt hat die Ampel sich auf ein Sicherheitspaket geeinigt, berichtet Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
SPD, Grüne und FDP teilen gemeinsam mit, die parlamentarischen Beratungen zum sogenannten Sicherheitspaket sind abgeschlossen. Bereits nächste Woche soll der Bundestag das Gesetzespaket beschließen. Anschließend muss noch der Bundesrat zustimmen. Die Bundesregierung hatte das Sicherheitspaket kurz nach dem Terroranschlag in Solingen vorgelegt. Es sieht Verschärfungen im Bereich des Waffenrechts vor. Zudem sollen die Sicherheitsbehörden mehr Befugnisse erhalten und sogenannte Dublin-Flüchtlinge, die zuvor in einem anderen europäischen Staat registriert wurden und ausreisen könnten, sollen keine Sozialleistungen mehr erhalten. SPD, Grüne und FDP kündigten an, dass der Gesetzentwurf noch an einigen Stellen geändert wird. Damit soll auf die Kritik eingegangen werden, die bei einer Expertenanhörung im Bundestag geäußert wurde. Konstantin Kuhle von der FDP rief CDU und CSU auf, nächste Woche mit der Ampel für das Sicherheitspaket zu stimmen.
Wir haben jetzt ein Sicherheitspaket vorliegen, bei dem ein Leistungsausschluss für Dublin-Fälle enthalten ist. Wir haben ein Sicherheitspaket vorliegen, bei dem Menschen, die in ihr Heimatland ohne triftigen Grund reisen, ihren Schutzstatus verlieren. Ich erwarte, dass die CDU-CSU-Fraktion diesem Sicherheitspaket zustimmt.
So Konstantin Kuhle von der FDP. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, teilte schriftlich mit, sie freue sich über die Einigung in der Koalition. Das Sicherheitspaket stärke die Sicherheit und es sei die richtige Antwort auf die erheblichen aktuellen Bedrohungen, insbesondere durch islamistischen Terrorismus.
Die Ampel hat sich auf einen Gesetzesentwurf zur Sicherheit geeinigt, Philipp Eckstein hat berichtet. Der SPD-Vorstand geht morgen in Klausur. Die Ziele, den Zustand der Partei zu beraten und vor allem sich inhaltlich aufzustellen. Schließlich geht es in Richtung Bundestagswahlkampf. Und was da morgen und am Montag im Fokus stehen soll, dazu Evi Seibert aus dem Hauptstadtstudio.
Wir haben verstanden. So könnte man das deuten, was SPD-Politiker diese Woche gesagt haben. Allen voran Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern.
Wir gerade als Sozialdemokraten müssen ganz stark aufpassen. Wir müssen an die denken, die jeden Tag hart arbeiten, die morgens aufstehen, zur Produktion fahren, alleinerziehend arbeiten. Arbeit muss belohnt werden.
Passend dazu veröffentlichte am Dienstag der Seeheimer Kreis, der konservative Flügel der SPD, ein Papier. Titel: Die arbeitende Mitte. Sprecher Dirk Wiese.
Ich glaube, wir müssen uns wieder mehr fokussieren als SPD auf die arbeitende Mitte. Ich würde es sogar die berufstätige Familie nennen, die jeden Tag unterwegs ist, aufsteht, die Kinder in die Schule bringt, die Sorgen hat wegen dem Kita-Platz, die vielleicht auch Sorge hat wegen der Pflege der Eltern.
Er will zurück zu den tatsächlichen Problemen, die die Leute am Abendbrottisch besprechen. Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Wie sieht die Zukunft meiner Kinder aus? Wer kümmert sich um die alten Eltern? Auf der Klausur am Wochenende sollen genau diese Themen besprochen werden. Nach den mauen Konjunkturzahlen dieser Woche steht natürlich die Lage der Wirtschaft und damit verbunden die Arbeitsplätze ganz oben auf der Liste. Für viele in der SPD ist klar, der Strompreis für die deutsche Industrie ist zu hoch. Zweiter Schwerpunkt der Klausur könnte das Thema innere Sicherheit werden. Hier hat die SPD in den letzten Wochen schon kräftig beigesteuert. Grenzen geschlossen, Abschiebeflüge organisiert, schärfere Gesetze formuliert. Eigentlich ist das kein Kernthema der SPD, aber die politische Konkurrenz, sowohl die Union als auch rechts und links außen, versuchen mit dem Thema zu punkten. Die SPD muss reagieren. Aber sie muss sich auch auf einem eigenen Feld profilieren. Und da kommt das dritte Thema ins Spiel, die Rente. Der Koalitionspartner der FDP bockt und will das Rentenpaket nicht wie vereinbart mittragen. Die SPD will diesmal aber Kante zeigen, sagt Fraktionschef Rolf Mützenich.
Wir sollten uns darauf konzentrieren, die Rente zu stabilisieren. Stabile Renten sind auch wichtig für nachkommende Generationen. Das Grundkonzept bleibt und das verlange ich.
Zum Kante zeigen gehört aber auch ein SPD-Kanzler, der nicht nur zwischen den Ampelpartnern moderiert, sondern klar macht, was die Linie seiner Partei ist, meint Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin.
Deswegen, glaube ich, ist jetzt die Zeit gekommen, dass Olaf Scholz stärker vorangeht und ganz klar zu den großen gesellschaftlichen Themen sagt, wie er sich das vorstellt, bei Wirtschaft, aber auch beim Thema zum Beispiel Migration, da hat er das jetzt auch gemacht, aber auch beim Thema Soziales.
Dirk Wiese hat immerhin schon Fortschritte festgestellt, wenn der Kanzler in die Fraktion im Bundestag kommt.
Dass es ein anders auftretender Kanzler ist, dass er auch entschlossener ist in den Debatten im Deutschen Bundestag. Aber natürlich, Sie machen aus dem Kanzler, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, keinen Rheinländer mehr. Aber ich glaube, wir haben auch gute Erfahrungen mit hanseatischen Kanzlern gemacht.
Wobei der letzte hanseatische Kanzler, Helmut Schmidt, über ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt ist. Das wünscht sich im Moment wohl niemand in der SPD.
Und gleich das ARD-Interview der Woche mit dem Kanzlerkandidaten der Union vor Friedrich Merz, Armin Laschet, nach den Meldungen mit Denise Friemann.
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sollen mindestens 13 Palästinenser getötet worden sein. Wie die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen weiter berichtet, beschoss die Armee ein Wohnhaus in einem Flüchtlingslager im Norden des Küstenstreifens. Die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen berichtet von 30 Toten, mehr als 100 Menschen seien verletzt worden. Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut in den vergangenen 24 Stunden 60 Menschen ums Leben gekommen. Unklar ist, ob es sich bei den Opfern um Zivilisten oder um Mitglieder der Hisbollah handelt. Die USA arbeitet nach eigenen Angaben an einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Der US-Sondergesandte für den Libanon, Hochstein, sagte einem libanesischen Fernsehsender, man wolle, dass der gesamte Konflikt beendet werde. Daran arbeiteten die USA ununterbrochen. Hochstein betonte auch, dass die anhaltenden israelischen Bombardierungen der libanesischen Hauptstadt Beirut aufhören müssten. Die Bundeswehr braucht für die neuen Anforderungen der NATO 35.000 zusätzliche Soldaten. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Faber sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die NATO wolle die Zahl der Kampftruppenbrigaden auf 131 erhöhen. Das deutsche Heer benötige dann statt 3 Divisionen mit 65.000 Soldaten eher 5 Divisionen, was insgesamt ungefähr 100.000 Soldaten entspräche. Die Bundesregierung müsse deshalb ihre jährlichen Ausgaben für Verteidigung von 2% auf 3% erhöhen.
SR Info. Das Interview der Woche.
Um 12 Uhr und gleich 43. Armin Laschet, der CDU-Politiker, ist heute einfacher Bundestagsabgeordneter. Aber so lange ist das noch gar nicht her, da war er ziemlich weit oben in der Bundespolitik. Als Kanzlerkandidat der Union ist er dann 2021 aber gescheitert. Und mit ein Grund dürfte ein Lacher an unpassender Stelle gewesen sein, beim Besuch der Flutgebiete im Ahrtal. Über den harten Job als Spitzenpolitiker und den anstehenden Wahlkampf hat Armin Laschet im ARD-Interview der Woche mit Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann gesprochen.
Herr Laschet, was ja alle in dieser Woche bewegt hat, war der plötzliche Rücktritt von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert aus gesundheitlichen Gründen. Als Sie das gehört haben, was haben Sie da gedacht?
Das sind immer Momente, wo man innehält und denkt, wie kann man in so jungen Jahren schon gesundheitliche Probleme haben. Und dann steht einfach die Politik zurück, dann hat man Respekt vor der Entscheidung, die ihm sicher nicht leicht gefallen ist, denn er war ja nun ein Vollblutpolitiker, der sich immer ins Gefecht gestürzt hat. Und ja, dann sieht man auch, was die Politik und unsere Lebensart, unsere ständige Präsenz auch an gesundheitlichen Schäden hervorrufen kann. Mhm. Und ich habe Respekt vor seiner Entscheidung und kann nachvollziehen, dass ihm das nicht einfach gewesen ist.
Ja. Die Rede ist ja von mentalen Problemen und Kühnert wäre da auch nicht der erste Spitzenpolitiker, der darunter leidet. Es gab auch in anderen Parteien Politiker aus der ersten Reihe, die da Probleme hatten. Zum Beispiel auch der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der lebensgefährlich krank wurde durch den Stress, wie er gesagt hat. Und auch der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg aus der CSU, der hat lange nach seinem Rücktritt dann aber darüber berichtet, dass er auch Panikattacken und Depressionen hatte. Sie selbst haben ja als CDU-Kanzlerkandidat auch massiv unter Druck gestanden. Wie mörderisch ist das politische Geschäft in der ersten Reihe inzwischen?
Ja, das ist es. Ich habe vielleicht das Glück gehabt, dass bei mir nie gesundheitlich erkennbare Schäden hervorgerufen hat. Aber erst recht als Kanzlerkandidat, da geht es um das wichtigste Amt in Europa, sind Sie Anfeindungen ausgesetzt. Es gab eine Untersuchung von Hate Aid und der Universität Konstanz, die damals festgestellt haben, den meisten Hass habe ich abgekriegt in diesem Wahlkampf. Weniger Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Aber das ist so. Ich klage da nicht drüber. Aber man muss das wissen, wenn man in solchen Funktionen tätig ist.
Sie haben sich ja dann nach der Wahlniederlage 2021 selbst aus der ersten Reihe herausgenommen. Sie sind jetzt einfacher Bundestagsabgeordneter. Sind Sie letztlich ganz froh, dass Sie eben nicht Bundeskanzler geworden sind? Aus solchen Gründen zum Beispiel?
Nein. Wenn man das Land und die Koalition anschaut, kann man nicht froh darüber sein. Es wäre auch für eine Jamaika-Koalition, was ja die Alternative war, schwierig geworden. Ich glaube, man hätte manches besser machen können. Aber für die persönliche Lebensqualität ist es sicher besser. Denn man kann heute die Schwerpunkte setzen, die man selbst setzen will. Man ist nicht nur von außen getrieben. Und das Leben ist für mich nicht ruhiger geworden, weil natürlich die Anforderung, die Einladung, alles das immer noch da ist und jetzt ein Stab von 5 Leuten das macht, wo früher eine ganze Staatskanzlei im Amt geholfen hat. Nichtsdestotrotz bin ich mit meiner Lebenssituation zufrieden.
Jetzt hat ja vor kurzem die Union den nächsten Kanzlerkandidaten gekürt, Friedrich Merz, der CDU-Partei- und Fraktionschef. Und der hat jetzt ein Jahr als Kanzlerkandidat vor sich, bis zur Bundestagswahl im kommenden September. Ein Jahr unter ständiger Beobachtung. Was ist Ihre Prognose? Hält Friedrich Merz das unfallfrei durch?
Ein Jahr ist lang, aber die Zeit braucht man eigentlich auch. Bei mir war die Zeit zu kurz. Es war geplant, im Jahr 2020 sollte ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer. Ich erinnere mich noch an den Tag, als Jens Spahn und ich, die wir als Team aufgetreten sind, uns vorgestellt haben. Und am Abend dieses Tages, das war Karnevalsdienstag, war der erste Corona-Fall in Heinsberg. Und ab dann war Politik nicht mehr wichtig. Es ging nur noch darum, die Pandemie zu bekämpfen. Und dann haben wir es digital Anfang 21 entschieden. Dann waren es nur noch 8 Monate bis zur Bundestagswahl. Und dann ist die Kanzlerkandidatur erst im April entschieden worden, sodass 5 Monate objektiv zu knapp waren, um eine eigene Kampagne zu machen. Da hat Friedrich Merz jetzt einen Vorteil. Darüber hinaus ist er jetzt der Oppositionsführer, der CDU und CSU in der Bundestagsfraktion jede Woche zusammenhalten muss, das auch tut. Und er wird gemessen an Olaf Scholz. Bei mir war ja immer noch Angela Merkel da. Sie war ja die Kanzlerin bis zum Ende, sodass es eine schwer vergleichbare Lage ist. Ich glaube, das eine Jahr Vorbereitungszeit ist gut.
Was raten Sie, Friedrich Merz? Niemals lachen?
Naja, ich finde, ab und an sollte man auch freundlich sein und lachen. Aber meine Erfahrung ist halt, dass in einem Wahlkampf eine Zehntelsekunde eines Fotos die Situation verändern kann. Nur für mich war auch immer klar, wenn man nur noch kontrolliert durchs Leben läuft, ist das auch nicht authentisch. Deshalb authentisch bleiben ist schon wichtig.
CSU-Chef Markus Söder, der war ja nun derjenige, der Merz offiziell aufs Schild gehoben hat. Der Mann aus Bayern, der beteuert, er sei fein damit. Glauben Sie ihm das?
Ja.
Dazu muss man eben sagen, das ist der Markus Söder, der, als Sie Kanzlerkandidat der Union waren, beschädigt hat, wo er nur konnte, weil er eben sich für den besseren Kandidaten hielt. Trauen Sie ihm wirklich zu, dass er ein Jahr lang loyal hinter Friedrich Merz steht?
Ja, ich hoffe das und das haben alle gelernt. Ich bin auch nicht sicher, ob er nicht auch heute glaubt, dass er der Bessere ist. Aber es kann halt nur einen geben und Union heißt, CDU und CSU müssen sich verständigen. Aber alle haben die Lehre aus 2021 verstanden. Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Und ich glaube, das weiß auch Markus Söder.
Es ist ja so, dass Markus Söder zumindest jetzt schon mal versucht, Friedrich Merz in seine Richtung zu zwingen, was möglicherweise Koalitionspartner nach der Bundestagswahl sein könnten. Er sagt ja, die Grünen auf gar keinen Fall. Da hat er ja sogar sein Veto angedroht. Halten Sie das für eine gute Strategie?
Also die Strategie zu sagen, in dem jetzigen Parteiensystem wir werden am Ende auf jeden Fall wieder eine große Koalition mit der SPD machen. Die halte ich nicht für sehr überzeugend. Es wird ja immer auf das Beispiel Hessen verwiesen. In Hessen hatte man nach der Landtagswahl die Chance, entweder Schwarz-Grün fortzusetzen oder eine Koalition mit der SPD einzugehen. Dann hat man über Sachfragen verhandelt und am Ende die größere Übereinstimmung mit der SPD festgestellt. Wenn man aber heute schon sagt, die schon mal auf gar keinen Fall, AfD auch auf gar keinen Fall, was richtig ist, BSW auf Bundesebene auch auf gar keinen Fall, ja, dann bleibt ja am Ende nur die SPD und sich auf die festzulegen, halte ich nicht für besonders klug.
Aber diese Gedanken muss sich ja Markus Söder auch machen. Will er dann nur den Preis der CSU nach oben treiben?
Ich weiß es nicht, aber natürlich wird die CSU stark in der nächsten Bundesregierung vertreten sein. Er sitzt als Parteivorsitzender mit im Koalitionsausschuss. Also Einfluss hat er auch so. Ich weiß nicht, vielleicht ist die bayerische Lage so, dass man so ein angespanntes Verhältnis zu den Grünen hat. In vielen Teilen Deutschlands, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein, ist das Verhältnis ein anderes.
Ja, eben, ne? Vor kurzem gab es ja erst einen gemeinsamen Vorstoß aus 3 schwarz-grün regierten Ländern. Sie haben es eben genannt, in der Migrationspolitik. Da haben sich Ministerpräsident Wüst, Günther und Kretschmann aus Baden-Württemberg hingestellt und haben einen Vorschlag vorgelegt zur Migrationspolitik. Aber da ging es natürlich auch darum zu zeigen, guckt her, Schwarz-Grün funktioniert. Ist denn die Union wirklich glaubwürdig, wenn sie bei diesem Spagat bleibt? Grüne in den Ländern ist okay, Grüne im Bund geht gar nicht?
Es gibt keinen Spagat. Es gibt keine Festlegung der Bundes-CDU, dass wir nicht mit den Grünen gehen.
Aber Herr Merz sagt auch, mit den Grünen, so wie sie jetzt sind,
ja,
geht
es
nicht.
Ja, hat er recht, aber er hat das nicht völlig ausgeschlossen. Und ich finde, wir sollten das Ausschließen konzentrieren auf die, mit denen es wirklich nicht geht. Und das ist im Kern die AfD und das ist auf Bundesebene auch Sarah Wagenknecht. In Ländern mag das anders sein. Ich kenne nicht jede Thüringer Person, die da für das BSW wirkt. Auf der Bundesebene ist es außenpolitisch und wirtschaftspolitisch. Das sind die beiden großen Themen im Moment. Mit dem BSW nicht möglich, mit der AfD sowieso nicht. Und dann sollten die Demokraten jetzt einfach mal in Demut das Wahlergebnis abwarten und dann sehen, wie kommt man am besten für Deutschland weiter. Deshalb halte ich nichts von diesem Ausschließen.
Herr Laschet, ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass Sie sich so vehement gegen das BSW auch aussprechen, weil Sie haben ja vor den Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg durchaus gesagt, ja, man kann da mit dem BSW sprechen. Warum trauen Sie dem BSW so ein Mitregieren in den Ländern zu, aber auf Bundesebene nicht?
Ja, weil das zweierlei ist. Erstens, wenn man sich Wunschkoalition wünscht, ich habe eine Koalition mit der FDP gehabt in Nordrhein-Westfalen. Das war die größte Übereinstimmung, das war ein einvernehmliches Regieren, auch in einem schwierigen, großen Bundesland. Nur die Mehrheitsverhältnisse sind im Moment nicht so, dass das realistisch ist. Und in Ostdeutschland haben jetzt einige gesagt, mit dem BSW darf man nicht, dann soll halt der BSW mit der AfD regieren. Das halte ich für unverantwortlich. Denn damit wird in Thüringen Höcke Ministerpräsident. Damit gewinnt die AfD Regierungsfunktionen, was sie nie gewinnen darf. Das ist meine Grundüberzeugung. Und deshalb sind die Kollegen in Thüringen in einer extrem schwierigen Lage. Und jetzt da eine Lösung zu finden, auch unter Einbindung der örtlichen Akteure des BSW, zum Beispiel der Eisenacher Oberbürgermeisterin, die da gute Arbeit gemacht hat in ihrer Zeit, das halte ich für akzeptabel. Eine Wunschkoalition ist es nicht. Und ich habe auch da nur vor der Wahl gesagt, wenn alle sagen, das Hauptziel ist, die AfD rauszuhalten, dann muss man mit denen, die da sind, reden.
Die CDU hat sich auch in dieses Dilemma jetzt bei der Regierungsbildung in den ostdeutschen Ländern gebracht, weil es eben den Unvereinbarkeitsbeschluss nicht nur mit der AfD gibt, sondern auch mit der Linken. Aus Ihrer Sicht, müsste man da mal drüber nachdenken?
Also der gilt erstmal, das ist ein Parteitagsbeschluss, den Angela Merkel damals in ihrer Zeit als Bundesvorsitzende noch herbeigeführt hat. Also ich würde den nicht aufgeben, aber man sieht, die Linke ist auch nicht überall gleich. Also mit Bodo Ramelow haben wir natürlich sehr gut zusammengearbeitet, auch in der Ministerpräsidentenkonferenz. Er ist nur in der Partei der Linken und tritt für eine Partei an, die sich in vielem auch von der DDR-Diktatur noch nicht gelöst hat. Das kann man übrigens jetzt Sahra Wagenknecht natürlich auch vorhalten. Insofern ist die Lage heute eine kompliziertere als früher. Ich würde nur jetzt nicht Beschlüsse ändern, sondern ich würde mich jetzt darauf konzentrieren, dass in den drei Bundesländern demokratische Mehrheiten zustande kommen. Und das ist kompliziert genug. Bei der Bundesebene, auch im internationalen, auch im europäischen Vergleich, müssen wir glasklar sein. Und da gilt der Beschluss.
Sie haben schon deutlich gesagt, die AfD darf nicht regieren. Jetzt ist es so, dass wir beobachten müssen, dass die AfD immer selbstbewusster wird. Bei der nächsten Bundestagswahl wird sie mit Alice Weidel als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf ziehen. Macht Ihnen das Sorgen?
Nein. Das ist eine taktische Frage. Damit wird sie die ARD in Probleme bringen, ob man zum Kandidatenduell der Kanzlerkandidaten sie einlädt oder nicht. Das ist dann eine journalistische Frage. Das war schon beim letzten Mal eigenartig. Die Grünen hatten einen Kanzlerkandidaten, die FDP nicht. Damit war in jedem Fernsehduell die FDP nie vertreten. Jetzt sind die Grünen bei 10-11%, werden jetzt auch überlegen müssen, nennen wir das ganze Kanzlerkandidat. Wenn sie es tun, wird die AfD, die mehr Prozent in Umfragen hat, das natürlich auch tun. Ist viel Taktik, viel Show dabei. Keiner glaubt ernsthaft, dass Alice Weidel Bundeskanzlerin wird.
Sie haben ja schon mehrfach davor gewarnt, dass die AfD versucht, die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln auszuhebeln. Und wir haben ähnliche Szenen ja auch gesehen in Thüringen jetzt gerade. Und außerdem sind ja einige Landesverbände der AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft. Müsste man die AfD nicht verbieten?
Das liegt auf der Hand. Es gibt ja den Antrag im Bundestag des Kollegen Wanderwitz. Wenn Sie sagen, in einigen Landesverbänden ist sie gesichert rechtsextrem, stimmt das? Das sind drei. Sie sind 13 nicht gesichert rechtsextrem. Und ich halte generell von solchen Parteiverboten nichts. Ich war schon gegen das NPD-Verbot. Da gab es 16-0. Alle waren dafür, alle Länder, auch die Bundesregierung. Es ist grandios gescheitert vor dem Bundesverfassungsgericht. Und ein solches Verfahren jetzt gegenüber einer Partei durchzuführen, die so viel Zuspruch hat, wird die Wut und die Radikalität eher erhöhen. Deshalb würde ich sie politisch bekämpfen, aber kein Parteiverbot riskieren.
Wir haben in Vorberichten vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland oft gehört, dass Wählerinnen und Wähler gesagt haben, ja, die sind ja nicht verboten, da kann ich sie auch wählen.
Ja, haben die auch getan. Es ist trotzdem falsch. Ich glaube, wir müssen den Kampf politisch gewinnen. Es wird mit Parteiverbot nicht gelingen. Und ich prophezeie, es wird auch vor dem Bundesverfassungsgericht scheitern. Und dann ist der Triumph der AfD ja noch mal größer.
Aber das inhaltlich Stellen, das hatte die CDU sich ja auch vorgenommen, gerade auch jetzt für die ostdeutschen Wahlen, das hat ja offenbar nicht funktioniert.
Ja, aber das ist ja als erstes mal kein CDU-Problem, sondern es ist ein Problem aller Demokraten. Dass die CDU das letzte Bollwerk gegen die AfD jetzt ist und die Grünen überhaupt nicht mehr im Parlament sind und die SPD bei 6, 7, 8, 9% herumkrebst, ist ja kein guter Zustand. Also es müssen alle Demokraten diese Aufgabe annehmen. In Sachsen ist es gelungen, dass die Union auf Platz 1 ist, in Brandenburg auch, in Thüringen ist es nicht gelungen.
Herr Laschet, Sie sind gerade von Ihrem Kreisverband als Direktkandidat für die Bundestagswahl 2025 nominiert worden. Dann werden Sie 64 sein. Mit Blick auf den Anfang unseres Gesprächs, noch kein Gedanke ans Aufhören bei Ihnen?
Nein, ich habe ja damals gesagt, was übrigens vor mir kein Kanzlerkandidat gesagt hat, ich gehe ganz nach Berlin. Alle Ministerpräsidenten, die Kanzlerkandidaten waren, waren danach wieder Ministerpräsidenten. Und ich habe gesagt, ich mache das konsequent, ich gehe ganz nach Berlin. Und insofern werde ich jetzt meine Aufgaben hier in Berlin auch weiter wahrnehmen und wieder für den Bundestag kandidieren.
Armin Laschet hat Gefallen gefunden an seinem Job als CDU-Bundestagsabgeordneter und kandidiert deswegen im kommenden Jahr wieder. Das Interview der Woche hat Eva Ellermann geführt. Und Sie können es auch nochmal nachhören, zu finden im Internet in der SR-Audiothek. Schauen wir uns noch die Wetteraussichten an. Zum Nachmittag hin zieht es sich über dem Saarland zu, dann kann es auch hier und da ein wenig regnen bei 11 bis 14 Grad. Zur Nacht hin dann auch weiterhin etwas Regen und sogar einzelne Gewitter sind möglich. Die Temperaturen liegen dann bei etwa 6 bis 9 Grad. Morgen ist es dann am Vormittag noch bewölkt, dann lockert es auf und ab und zu kann sich die Sonne auch durchsetzen. Und wenn Sie eher Schönwetterspaziergänge bevorzugen, dann ist dagegen nichts einzuwenden. Es bleibt nämlich trocken bei 9 Grad in Freisen und 13 Grad in Perl. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Ich bin Sarah Sasso. Schön, dass Sie dabei waren hier auf SR Kultur. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.